Pro und Contra diese Woche mit EM. Wir spielen Fußball in Deutschland. Das Wetter ist pünktlich zum Abpfiff schön geworden. Und das besprechen wir auch. Also wir sagen, ob wir Europameister werden. Wir wären die Schweizer. Wir sagen, ob die Deutschen Europameister werden. Wir sagen, ob die Spanier Europameister werden. Und wir fragen, ob die Engländer schon wieder nicht Europameister werden. Das und mehr jetzt gerade.
Pro und Contra. Der Sportpodcast auf blick.ch.
Knaller haben wir ein paar.
Dramatischer geht es eigentlich nicht mehr.
Mit dem Emanuel Gysi.
Völlig unbeeindruckt von allem, was da auf ihn niederprasselt.
Und dem Dino Kessler.
Ist ja hilfreich, wenn man einen hat, der noch ein bisschen etwas erklären kann.
Pro und Contra.
Herzlich willkommen, Pro und Contra EM Edition oder so etwas Ähnliches zum Eurostart. Wie geht's, Dino?
Gut.
Du hast eine Verkehrsmeldung, bevor wir die wirklich wichtigen Themen besprechen. Eine Verkehrsmeldung wollen loswerden am Greifensee. Aufpassen.
Ja, ich habe vor dieser Woche wieder angefangen, mit meinem Rennvelo unterwegs zu sein.
Gut, also, habt Sorge.
Raum Greifensee.
Am Wochenende.
Grossräumig umfahren.
Am vergangenen Wochenende hat es ja schon einen schweren Velounfall gegeben. Ich glaube, in der Gemeinde Mur. Also, und jetzt ist der Herr Kessler noch unterwegs. vielleicht doch lieber Pfäffikersee oder so. Wenn es ums Verrecken See muss sein, umfahren. Heben dich am Bänkli, wie man im Mittelland sagt. Wenn wir überreagieren, das ist das Schöne an so einem grossen Fußballturnier. Es gibt wenig Match pro Mannschaft. Das heisst, jeder einzelne Match hat eine wahnsinnige Bedeutung in dieser Gruppenphase schon. Und dann kann man so nach den ersten Matchen so Schlüsse ziehen, wo, wenn man zurückschaut, dann zum Teil, wir erinnern uns zum Beispiel an Argentinien, Saudi-Arabien, relativ schnell schon wieder können überholt sein. Was ist deine erste Reaktion auf unseren, den EM-Start von der Schweizer Nazi? Gegen Ungarn, 3-1, Samstagnachmittag, 15:00,
ja,
alles aufgegangen.
Ein sehr gesittetes Spiel gewesen. Von der Schweiz. Xhaka überzeugend im Mittelfeld mit seinen Pässen und unerwarteten Pässen. Da sieht man einfach, was da für Qualität drum ist. Überraschende Aufstellung mit den beiden Torschützen, die wir dann gesehen in der Startformation. Was mich auch überrascht hat, ist, wie schwach die Ungarn gewesen sind. Also die sind in der Gruppenphase. Da kommen wir einfach nachher noch drauf. Wir haben jetzt die Engländer da nicht. Doch, wir haben sie auch als Thema. Dass wir nicht schon wieder nicht Europameister werden. Also die Serben gegen die Engländer viel besser gespielt als die Ungarn gegen die Schweiz. Und in der Quali-Gruppe die Ungarn, die sind, glaube ich, 12 oder 13 Spiele ungeschlagen gewesen. Zuletzt haben wir schon gefragt, wie das möglich ist. Mit dieser schwachen Abwehr, die überhaupt nicht konkurrenzfähig war am Anfang. Also man hat wieder versucht, Bälle in die Tiefe, Bälle zwischen die Linien, noch Flanken zu verhindern, eigentlich gar nichts verhindert. Und gleichzeitig sind sie dann irgendwann besser geworden und haben dann bei uns ein bisschen Panik ausgelöst, weil dort auch die Flanken nicht verhindert worden sind. Haben wir schon gefragt, ist das ernsthaftes Verhindern von Möglichkeiten vom Gegner, wo dann die Italiener, die gegen Albanien auch nicht sehr überzeugend gewirkt haben, immerhin gewonnen haben. Aber dort hat man schon gesehen, also die Flanken werden dort schon mehr oder weniger verhindert, und zwar mit Vehemenz, Defensivverhalten. Gut, ja, aber es war das erste Spiel gewesen. Und darum muss ich sagen, die Ungarn haben mich enttäuscht, die Schweizer haben mich überrascht. Die Wahrheit liegt wie immer wahrscheinlich irgendwo in der Mitte, aber wichtig, da kann man jetzt sagen, der erste Sieg eingefahren, die Gruppe ist eigentlich schon überstanden, mehr oder weniger. Das müsste wahnsinnig blöd laufen. Ich frage mich aber schon, ob die Schotten und die Ungarn wirklich so schlecht sind oder ob die Schweiz und Deutschland so gut ist. Ich glaube, das wird sich dann noch herausstellen. Ich weiß nicht, wie viel Premiere-Nervosität da jeweils dazugehört, dass man überhaupt nicht auf sein Leistungsniveau kommt. Aber bei den Schotten, bei den Ungarn, habe ich schon gedacht, das kann eigentlich noch besser werden. Darum, für die Schweiz, ja, werden wir jetzt werden wir nicht Europameister, aber jetzt kann man sicher mal sicherstellen, dass wir das Achtelfinale schaffen.
Ja, also das sieht jetzt sehr gut aus und ich finde, es hat da wirklich sehr, von der ersten Minute an sehr gut ausgesehen. Man hat ja wirklich nicht so genau gewusst, was man kann erwarten von dieser Schweizer Nationalmannschaft nachher. Man heisst da auf und ab gebettet, wirklich schwierige Qualifikation, die zum Teil nicht schön war zum Schauen, wo man es auch geschafft hat, Vorsprünge zu verspielen, was jetzt dann irgendwann auch nach den meisten zwei Anschlusstreffer von den Ungarn auch irgendwann nochmal im Hinterkopf, mindestens bei mir, war so, okay, was passiert jetzt, oder? Also haben wir wieder so einen Fall? Im Nachhinein wissen wir, nein, man hat es dann irgendwie geschaukelt. Aber es ist natürlich, also es sind die offensichtlichen Sachen, die man vielleicht auch schon muss sagen, oder? Murat Yakin auch heiß diskutiert seine Personalien in den letzten Monaten, wo sich getraut, sein Ding zu machen, gerade wo du von Anfang an spielen lässt. Einer, den er aus dem Hut zaubert hat, schon für den ersten Zusammenzug, also für den 38-Mann-Kader, wo man so gefragt hat, ah ja, stimmt, den gibt es noch, der ist doch bei Nürnberg eigentlich gescheitert, dann in Bulgarien gelandet, bei Ludogorets, also immerhin bulgarische Spitzenmannschaft, muss man dann schon sagen, aber eigentlich nicht gross auf dem Radar gewesen. Ich glaube, lang auch nicht beim Verband auf dem Radar gewesen, das muss man wirklich ehrlich so sagen. Und dann gegen Estland im Testmatch okay, Halbzeit gehabt, ein erstes paar Baufest gemacht, ein paar Ablagen. Dann gegen Österreich gar nicht auftaucht und jetzt zaubert er ihn plötzlich führen und dann natürlich wie von einem, ja, es gibt doch so die B-Movies, die amerikanischen, wo irgendwelche, meistens geht es dann um American Football oder Basketball, auch beliebt. Eher unrealistische Storylines, wo dann der Michel Ebischer, wo die andere Überraschung war, den Steilpass durchsteckt auf ein Duo, wo der im Stil von einem Topstürmer eiskalt, Laufweg passt, geht an der Grenze zum Offside, aber kein Offside. Versenkt, adieu, merci, perfekt, gelöst. Ja, das kann man sich eigentlich nicht ausdenken, dass dann Ebischer noch das 2 noch macht. Murat Yakin, einer der grossen Gewinner von dem ersten EM-Wochenende, ich glaube, das kann man so sagen. Was das jetzt für einen weiteren Turnierverlauf heisst, das ist noch schwierig zum Abschätzen, weil ich bin jetzt nicht sicher, ob er genau mit der gleichen Formation in den Schottland-Match geht. Wobei, also ein Grund dafür, dass man es so gemacht hat, wie man es gemacht hat, war ja auch der Überraschungseffekt gewesen. Man hat den Michel Ebischer in das linke Couloir gestellt, damit er da auf rechts ein bisschen offensiver spielen kann. Nachdem man dann hier vorher im Frühling, also im März zusammenzog und auch jetzt in der Vorbereitung auf links hat laufen. Vielleicht wechselt man jetzt wieder zurück. Ich weiß auch nicht, was man gegen die Schotten gesehen hat. Aber die Ungarn, das hat mich noch überrascht. Also der Trainer, der Rossi, hat dann nach dem Match zugegeben, dass man da überrascht war davon. Man hat aber bis zu der Pause gebraucht, um das irgendwie zu fixen. Also da fragt man sich dann schon auch, so eine Mannschaft, aber das ist vielleicht auch Nationalmannschaftsfußball zum Teil, dass Trainer nicht so schnell Lösungen finden, dass Mannschaften auch irgendwie im Spiel selber nicht so schnell Lösungen finden. Das hat mich überrascht, aber wir nehmen es. Und was aber vielleicht fast noch wichtiger ist, oder mir jetzt dünkt, es hat so Symbolszenen gegeben, haben wir die aufgeschrieben. Erste Minute, Foul, Ruben Vargas, irgendwo am Mittelkreis. Völlig im grossen Zusammenhang, keine Szene, wo man wird darüber reden, gross noch im Nachhinein, aber es war so der Moment gewesen, wo ich gedacht habe, okay, die sind parat, die wollen etwas. Und der Vargas, der jetzt nicht der grosse Tretter ist normalerweise, hat einfach mal kurz Präsenz markiert. Das ist so, ich habe gefunden, Körpersprache, das Auftreten, das hat alles verhebt. Also, die Mannschaft hat parat gewirkt. Und das ist ja die beste Nachricht, die es eigentlich geben kann.
Ja, sie haben ja von Anfang an das Kommando übernommen. Mit sicherem Spiel überall hin eigentlich. Da liegt es natürlich schon auch an den Spieler selber. Also, wenn du einen Akanji hast, hinten, der ein unglaubliches Selbstvertrauen ausstrahlt, mit Ruhe am Ball und dann eben der Xhaka. Wahnsinnig viel wert. Man hat das am Beispiel von Bellingham gesehen, einer, der die Verantwortung übernimmt und einfach frech drauf losspielt. Das bringt einfach etwas, weil ein Haufen von diesen Gegnern das eben genau nicht haben. Da hat man jetzt gesehen, bei den Ungarn zum Beispiel völlig verhalten gespielt, das heisst Verhaltung und dann auch nicht richtig in die Abwehr-Zweikämpfe hinein. Und das mag es einfach nicht leiden auf dem Niveau, ist jetzt auch wieder ein floskelhafter Spruch. Aber sobald das passiert, all die Zurückhaltung, hat man dann zum Teil auch bei den Engländern gesehen, da kommen wir später noch drauf. Und ein Gegner, der dann wirklich mit Vehemenz angreift und etwas wagt, lässt ihn dann auch schlecht aussehen. Das hat die Schweiz verhindert am Anfang. Das ist dann eher in der zweiten Halbzeit gekommen. Wenn die Ungarn haben müssen ein bisschen öffnen und mehr riskieren, ja, dann sieht man dann schon, wieso dass die Gruppenphase ungeschlagen überstanden haben und immerhin die Serben zweimal geschlagen haben, daheim und auswärts. Und wenn man die Serben gesehen hat gegen die Engländer, also die haben mir viel besser gefallen als die Ungarn. Die waren viel stärker in der Wahrnehmung, viel selbstbewusster, viel raffinierter auch dann, wo der Tadic noch gekommen ist zum Beispiel. Die Ungarn, ja, die werden sich mit den Schotten müssen abmühen. Und der Zweite, ich glaube nicht, dass die sich jetzt nochmal fangen. Oder? Viel besser. Seltsam. Eben, der Turnierverlauf, wie du es gesagt hast, wird dann Aufschluss geben über die wahre Stärke dieser Mannschaften. Zum Teil finden sie gar nie den Tritt. Seltsamerweise gibt es so viele Nationalmannschaften, die immer sehr kämpft und sehr defensiv spielen. Immer nur rückwärts, quer, nichts wagen, fast keine Dribblings, das erstaunt mich einmal. Das hat man jetzt bei den Schweizern nicht gesehen. Da hat man versucht, das zu machen. Und erfrischend, Triakin, ja, Gewinner, auch durch die Aufstellung. Etwas wagen ist immer gut, statt auf etwas zurückgreifen. Man weiss, es funktioniert eigentlich nicht oder man hat Zweifel. Dann überraschst du den Gegner und dich selber lieber mit einer Aufstellung, die wachrüttelt. Immerhin hast du den Effekt, dass eben ein Gegner wie Ungarn, der Rossi jetzt gesagt, überrascht ist, was da kommt. Ausführen muss er nachher gleich noch. Ich glaube, für die Schweiz, man hat schon ein bisschen damit gerechnet, dass man die Ungarn schlägt. Ich glaube, dass da hätte man nicht müssen. Also weit aus dem Fenster
man hätte das lehnen müssen.
Aber das hat man eigentlich auch erwartet, dass in dieser Gruppe, wenn man jetzt mal die Taktordnung so über den Daumen peilt, festlegt, die Deutschen knapp dahinter, die Schweiz und die Ungarn und die Schotten sollen es gefälligst unter sich ausmachen, ob es da noch einen verwünscht, der als Dritter weiterkommt. Aber auch die Schotten sind wir schon bei den Deutschen?
Ja, also noch nicht. Gleich. Also, meine, bei der Hackordnung, also das musste der Anspruch sein. Aber man hat ja auch von Verbandsseite jetzt den Anspruch immer recht abgespült. Oder? Und gesagt, ja, die anderen, die sind da keine Anfänger. Das stimmt. Eben, meine, die ungarische Bilanz hast jetzt du mehrfach erwähnt in der Qualifikation. Gleichzeitig, so die richtig harten Gegner, kann man auch sagen, haben sie in dieser Quali heute nicht gehabt. Und. Sie haben mich enttäuscht für das, dass der Rossi doch länger jetzt schon, ich glaube 6 Jahre jetzt im Amt ist dort schon, also doch auch eigentlich mit dieser Mannschaft lang zusammen ist. Also das heisst, man müsste etwa wissen, was man voneinander erwarten kann. Und das sind wirklich zwei, also mindestens in der ersten Halbzeit und dann nach der Schwächephase eigentlich auch wieder. Die letzten 10 Minuten, man hätte jetzt nicht wahnsinnig Angst haben. Klar, es kann immer einen reinfallen, bei einem Goal-Unterschied. Kann dumm laufen, aber an und für sich ist das okay gewesen dann auch.
Ja, es ist okay gewesen, aber es hat Phasen gegeben, wo ich mich dann auch gefragt habe, also wieso lässt man jetzt die Flanken zu? Wieso drängt man die nicht weiter? Wieso ist
das Goal nicht besetzt? Anschlusstreffer
genau, gefallen, und nachher hat es nochmal so eine Szene gegeben, nochmal eine. Ich finde einfach, das siehst du eben zum Beispiel bei den Italienern nicht, das ist Konsequenz auch, wie er verhalten die Flanken. Müssen wir verhindern, dann müssen wir näher dran sein, weiter draußen stehen. Auch mit dem Risiko, dass mal einer überlaufen wird. Aber die Flanken sind einfach wahnsinnig unberechenbar.
Ja, das vor allem,
ist immer 50-50, wenn es genau kommt. Ja. Kundengegner läuft einen rein, es kann einen Abpraller geben.
Ja,
finde ich zu riskant. Die Ungarn sind dort aus sich rausgekommen. Dort sind im Moment Zweifel aufgekommen, aber das muss man auch hinnehmen können. Also der Gegner. Nicht jeder Gegner wird einfach hinten reinstehen und warten, bis die Goal fallen. Das habe ich mich auch gefragt, wieso machen die Ungarn das mit? Das war ein Stammfußball phasenweise. Nicht ihr Spiel. Aber gut, das müssen sie selber wissen. Aber eben die Schotten zum Beispiel mit dieser Spielweise, die sie können. Die haben Spanien daheim geschlagen. In der Quali reden wir schon wieder von der Quali-Phase. Die frage mich, was die Quali-Phase denn wirklich mit dem Turnier zu tun hat. Wahrscheinlich meistens nicht sehr
wahrscheinlich viel. Wahrscheinlich haben Nationalspieler und auch der Valon Berami, der hat das im März bei uns im Interview gesagt. EM ist einfach etwas anderes als Quali. Du musst Quali überstehen und dann fährst du an die Euro und dann ist es ein neues Turnier. Ist es ja auch. Dann werden die Karten neu gemischt. Nein, was vielleicht noch als Letztes, und dann sind wir schon fast bei den Schotten wahrscheinlich. Was natürlich auffällig ist, und so ist dann auch das Anschlussgoal gefallen, oder? Die linke Seite mit Ebischer Rodriguez sozusagen, wo ja, sag jetzt mal, auf Kopfball dann schon anfällig war. Also, er ist schon beim Gegengoal zweimal schlecht ausgesehen. Er verliert jemanden auf höhere Mittellinie, meine ich, das Kopfballduell. Und dann schleicht ihm der andere irgendwie hinten weg. Er reklamiert dann noch, er werde gefällt. Der Rodriguez müsste eigentlich auch tief verstehen, wo die Flanke kommt. Eigentlich lässt er dort den Kollegen leise, ist dann 1 gegen 1 zweimal. Wenn du mit einer Fünferkette faktisch verteidigst, sollte das ja eigentlich nicht unbedingt passieren. Also, das hat schon eine Überzahl haben. Und das haben die Ungarn geschafft. Bei den Schotten, und jetzt sind wir bei ihnen. Bei denen, glaube ich, kann man davon ausgehen, dass die eine oder andere Flanke in 16er fliegt. Also, das heisst, das könnte noch spannend werden. Aber auf das wird man sich ja nicht mehr jetzt einmal einstellen.
Ja, die Schotten sind. Die sind ein bisschen überrascht worden, glaube ich, von den Deutschen.
Vom Anfang des Turniers, oder was? Die sind nicht parat.
Nein, die sind nicht parat. Ich glaube, die haben das Gefühl, die Deutschen werden viel zurückhaltender auftreten. Aber die Deutschen haben auch mit dem Musiala ein bisschen, ja, fast ein Typ wie ein Bellingham mit gewissen Abstrichen, der auch mit Selbstvertrauen spielt. Und eben das Selbstvertrauen auch nützt, zum Sachen machen, sage ich dem. Und das brauchst du einfach. Also die Mannschaften können nicht einfach nur mit dem Sicherheitsgedanken, kommst du da nie hin. Du musst etwas riskieren. Und die Schotten haben eigentlich die Möglichkeiten. Gut, es sind jetzt ein paar verletzte Spieler, die dann halt fehlen, weil die auch nicht so breit aufgestellt sind. Aber die können sicher besser spielen, als gegen die Deutschen gezeigt haben. Also das Abwehrverhalten vor allem. Ja. Ich glaube, das können sie deutlich besser. Ob sie denn das herbringen jetzt, dort ist natürlich dann schnell auch sind Ambitionen rum, wenn man schon mal dabei ist, Schotten, das wissen wir nicht oft an Endphasen von so Kampagnen
dabei sind. Der letzte Sieg bei einer EM, wenn und gegen wer? Von Schottland?
Hat ja jemals...
1996 gegen die Schweiz ist der letzte schottische Sieg bei einer Europameisterschaft. Also doch entspannte 28 Jahre her. Ich hoffe mal, dass sie sich nicht so gut daran erinnern und dann irgendwie uns verschonen. Aber
gut, sie sind nicht so oft dabei, die werden sich sehr gut daran erinnern.
Wahrscheinlich. Ja, also ich habe, dass die müssen besser sein, als sie am Freitag waren, beim Start gegen Deutschland. Das ist ja wirklich, also ist wirklich desaströs gewesen, das muss man sagen, desolat. Die Ungarn waren eine Light-Version, hat man das Gefühl von dem. Die hat auch eben, die haben weder irgendwie eine Form von Pressing versucht, noch aber nachher konsequent den eigenen Strafraum verrammelt, sondern irgendetwas zwischenin. Also die Schotten sind irgendwie irgendwo zwischenin gestanden, haben recht viel Räume gelassen und dann ist es dann auch, also eben, wenn du hast jetzt den Musiala erwähnt, die Wirtzes, Gündoans, Toni Kroos, der irgendwie das Gefühl hatte, ist im Lernstuhl, hätte können die Bau verteilen dort in der Zentrale. Dann ist es dann wirklich nicht mehr so schwierig. Sie hat sogar die geliebte Füllkrug hat sogar getroffen.
Und wie?
Ja, also fulminant.
Das war ein Abschluss, wie der in der Luft war und das Bein unten durchgezogen hat.
Wobei man muss sagen, er hat Raum gehabt.
Ja, ja, gut.
Also der Sadie Itten hat er wahrscheinlich auch noch dort aufgenagelt, in dieser Position. Aber nein, jetzt wenn wir den heiligen Niklas nicht allzu fest uns lustig machen über einen schottischen Goal. Er hat auch nicht wahnsinnig sicher gewirkt. Also jetzt nicht bei dem Goal, dort hätte er nichts machen können. Aber das erste vom Wirtz, ist das Gefühl, ja, er ist irgendwie dran, aber dann gleich nicht. Can am Schluss auch. Könnte man vielleicht auch haben. Ja, also auf allen Ebenen der schottische Auftritt irgendwie ein bisschen verwirrt. Was mich jetzt überzeugt hat, ist, dass Steve Clark, der Trainer, der hergestanden ist, jetzt meine gestern, am Sonntag ist es gewesen, wir nehmen wie immer am Montag auf, und hat kurzfristig gesagt, er käme jetzt an die Pressekonferenz, er habe da herzustehen. Also man versucht jetzt da, also man ist ja schon im Krisenmodus, sieht man aus dem raus, oder? Das ist so Krisenkommunikation, jetzt muss der Chef kommen und sagen, wie es läuft und was wir falsch gemacht haben und auch irgendwie die Schuld auf sich nehmen. Ohne dass er sagt, ich komme jetzt hierher, um die Schuld auf mich zu nehmen. Ja, das ist so. Ich glaube, das ist. Ja, es gibt. Hat irgendeinen Trainer gegeben, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Wo das wirklich, wo dann so formuliert, ja, ich nehme die Schuld schon auf mich. So funktioniert es ja nicht. Also du musst es schon glaubhaft, machen. Die Deutschen, euphorisch.
Zu Recht. Ich glaube, die Lage, die du als Ausrichter vom Turnier hast, den Druck, den du hast, dann hat es vorher noch ein Spiel gegeben, wo sie nicht so zufrieden gewesen sind. Zwei sogar, gut, dann gegen Griechenland, glaube ich, noch ein mühsames, erdauertes 2-1. Aber ja, auch dort gilt Vorbereitung, Freundschaft ist halt nicht das Gleiche wie so ein Ernstkampf. Und wenn es dir dann so gelingt und dann noch einen Gegner hast, der dir so viel Räume und Zeit schenkt, kannst du das ausnützen. Wunderbarer Turnierstart, 5-1 war schon ein bisschen zu hoch. Ja, das eine oder andere Goal hat ein Gegner, wo mindestens sich für eine Abwehrvariante entschieden hat, können verhindern. Gut, Schwamm drüber, was soll's? Du musst die 5 Goal zuerst mal schiessen.
Ja, 6. Und Toni Rüdiger hat auch noch 1 gemacht.
Ja, gut. Das ist, ich finde, das sollten sie abschaffen, die eigenen Goal. Das ist
einem zugeschrieben
wird. Eine riesige Bestrafung. Also, das eigene Goal ist für mich einer, wo wirklich den Ball ins eigene Goal ginkt.
Ja.
Und zwar mit vermuteter Absicht. Aber nicht, wenn du so kurzfristig reagierst oder den Ball ablenkst. Eben, da werden Leute zum Teil dann verantwortlich gemacht dafür und in besonders
fanatischen
Gegenden.
Wir sind froh,
dass wir es dann sogar noch ihres Lebens beraubt. Also, ich finde, das lastet dann sehr schwer auf einem. Es ist immer das Gleiche. Oder Eigengoal ist Eigengoal. Es gibt keine Differenzierung. Darum finde ich, sollte man das abschaffen. Da hätten sie eigentlich die Möglichkeit dazu, das einfach zu streichen. Wenn dann wir Journalisten oder in sozialen Medien immer noch von einem Eigengoal geredet wird, den mag das ja so sein, aber man sieht jetzt bei den Schiedsrichtern zum Beispiel, was das gebracht hat, dass nur noch der Captain mit dem Schiedsrichter reden. Wird zwar nicht hundertprozentig durchgezogen, aber in der Grundstimmung haben es die Spieler übernommen. Es ist viel weniger aufgeregt.
Sehr angenehm.
Es ist wirklich sehr angenehm. Und ich glaube, das ist der richtige Weg.
Jetzt kann man sagen, es geht da noch nicht um so viel.
Das mag sein, aber wenn sich das jetzt manifestiert und das sich so einbürgert, glaube ich, dann werden die Spieler sich daran halten. Weil es müsste dann schon schnell mal einer eine gelbe Karte kriegen, die sich nicht daran halten. Jetzt hat man zwei, drei Mal Spieler gesehen, die dann direkt mit dem Schiedsrichter geredet haben. Meiner Meinung nach muss es sein, dass er dann sagt, schau, jetzt du kriegst eine gelbe Karte, weil du darfst nicht mit mir reden, sagst du deinem Captain. Das kann man jetzt mühsam finden, aber ich finde, so wie sie es jetzt machen, ist es gut, wenn es so durchgezogen wird.
Also mein Eindruck ist ja, dass man durchaus zulässt, dass man ein, zwei Takte schwätzt, solange es konstruktiv und vor allem auch nicht irgendwie aggressiv in der Außenwirkung ist. Also es geht ja dann auch ein bisschen um das Thema. Oder? Also, ich glaube, bei den Holländern hat es zum Beispiel der Fehrmann geschafft, eine Gelbe überzukommen für, wie die Kommentatorin auf der BBC so schön gesagt hat, Opinion. Nein, zwei Gelbe gegen die Holländer in dieser Szene, eine für Foul und eine für Opinion. Das hat mir sehr gut, gefallen als Formulierung. Ist offensichtlich nicht geschätzt worden vom Schiedsrichter. Also es passiert und das ist höchste Zeit gewesen, dass man etwas tut. Das hat ja auch den angenehmen Effekt, dass man zum Beispiel dass man weniger Rudelbildungen hat, bedeutend weniger im Moment.
Also gar keine.
Also ich kann mich an keine erinnern, mindestens. Ja. Kannst halt die Nachspielzeiten relativ kurz halten, was ja auch ein Anliegen von der UEFA ist. Also bis jetzt an dieser Front ein ziemlich guter Auftakt. Ich glaube jetzt auch, die grossen Entscheide bis jetzt richtig waren. Angefangen beim Schott Porteous, wo es wirklich geschafft hat, den Herr Gündogan nicht zu verletzen, Gott sei Dank, mit einem Tackling aus dem Mittelalter, wo Penalty gibt und Rot. Bis jetzt stand Montag, 17. Juni, 12. 18. Ja, man kann dann über einzelne gelbe Karten diskutieren, aber ich wüsste jetzt nicht, wo als man komplett daneben gelegen ist bis jetzt. Angenehmer Auftakt für die UEFA und ihre Schiedsrichter.
Ja, das stimmt. Für mich war der Gradmesser ein bisschen das Spiel von den Engländern gegen die Serben gewesen, weil die Serben doch auch dann relativ, sage ich jetzt mal, emotionsreich auftreten können, wenn sie das Gefühl haben, Entscheidungen laufen nicht für sie, sondern gegen sie, was sie dann eigentlich immer haben. Aber ich habe mich schon gefragt, also der Harry Kane, wie oft sich der fallen lässt in jedem Zweikampf. Du siehst es eigentlich kommen und der Schiedsrichter fällt jedes Mal darauf hin. Da habe ich mich schon gefragt, wie lange geht es, bis einer von den Serben dem mal sagt, hey, merkst du das eigentlich nicht? Aber die haben sich auch atypisch verhalten eigentlich. Hat mich fast ein bisschen schade gedacht, weil ich schätze das Temperament, das die haben.
Also der Mitrovic ist ein paar Mal kurz davor gewesen, aber ich glaube, darum ist er Captain. Dass er, also gut, wo der Tadic reinkam, ist dann das Bänderli bei dem gelandet. Aber ist ja hart an der Grenze gewesen. Habe ich jetzt den Eindruck gehabt, zweimal.
Ja, aber immerhin hat er sich zusammengerissen.
Absolut.
Das war der, der für Fulham gespielt hat, bis er dann auf Saudi-Arabien ist und im FA Cup mal so auftreten ist einem Schiedsrichter gegenüber, dass man eine rote Karte plus, glaube ich, 8 Spiele Sperre aufbrummen. Also, es geht dann schon anders. Aber ich glaube, einfach die Message, dass man das nicht mehr duldet, ich glaube, das nützt schon viel. Und das, man kann sich jetzt noch gar nicht ausmalen, was das alles auslöst, oder? Also, je ruhiger, dass die Spieler mit dem Schiedsrichter umgehen, ich glaube, das hat sogar Auswirkungen auf die Fans draussen.
Ah, ja.
Also, die ganze Aufregung ein paar Grad abgedimmt wird, das tut allen gut. Und schlussendlich, Vorbildfunktion, darum finde ich es auch richtig, dass man es bei einer EM macht und nicht einfach in einer unbedeutenden Meisterschaft, wie bei uns zum Beispiel, und einfach sagt, ja, jetzt testen wir das mal aus. Nein, da schauen die meisten Leute zu und da muss es funktionieren. Und wenn es dann halt einmal ein paar gelbe Karten gibt, dann kann man sagen, ja, aber die Spieler sind selber schuld, sie haben es gewusst. Und wie oft haben wir uns gefragt, was wollen die noch alles mit Emotionen entschuldigen, oder?
Aus.
Ja, aber das läuft nicht und das geht so nicht. Das haben sie jetzt gemerkt und zum Glück etwas gemacht.
Ja, also jetzt gibt es dann als nächstes, aber das ist vielleicht etwas für die 2 Jahre, kann sich die FIFA vorne am Boden sich wälzen. Gestern war es in Mainz beim Oberspruch, oder jetzt aber gerade nicht mehr sagen, wer es war, wo wirklich gefaulte Spieler sich am Fuß hebt und dann offensichtlich vor Schmerz ein Rückwärts-Heubürzli anlegt. Also es muss ein Engländer gewesen sein. Sensationell. Also
was Einlage, für ein Bürzli?
Ein Rückwärts-Purzelbaum, ja. Würdest du sagen. Wir sagen Heubürzli. Was heisst das so? Und auf jeden Fall.
Das ist genau das Pipperli.
Ja, also wir haben alles. Wir haben vor allem auch recht, wenn ich geschwind unsere Tipprunde von letzter Woche aufdatieren, nachdem wir jetzt über die 2 Matches geredet haben. Deutschland-Schottland, da muss ich mich also loben, ja 4-0 tippt.
Ja, stimmt.
Goal-Differenz korrekt. Bereich, du hast ein 2-1. Es erwürgt das 2-1 von den Deutschen gehabt. Und nachher die Schweiz gegen Ungarn, da sind wir beide, wie sich es gehört, als anständige Patrioten natürlich, haben wir für die Schweiz tippt. Du hast ein 2-1 gehabt, ich ein 1-0. Da bist jetzt du sicher ein bisschen näher gewesen, wobei man muss sagen, Goalschützen, Schär und am Duni.
Ja, gut.
Ja.
Du hast nur den Schär.
Ja. Also,
wir sind beide daneben gelegen.
Das kann man sagen, aber am Schluss Tendenz bei beiden richtig. Das ist ja doch erfreulich. Erfreulich war der Auftakt auch für die Spanier. Die haben direkt nach uns dürfen spielen. Am Samstag um 6 Uhr und haben gegen Kroatien gespielt. Das erste Mal seit, ich glaube, 15 Jahre oder so, dass sie weniger Ballbesitz hatten als der Gegner. Oder weniger Pass gespielt haben als der Gegner. Irgendwo gehört, der Lamine Yamal war etwa 1, wo das letzte Mal der Fall war. Mittlerweile ist er 16 und eine Sensation.
Absolut.
Auf dem Flügel rechts. Barcelona, Talent kann man eigentlich nicht mehr sagen. Also natürlich ist es Talent, aber es ist ein Spieler, der schon praktisch Weltformat hat.
Absolut. Ich glaube, die Spanier sind auch wieder fähig, einen zu überraschen mit ihren taktischen Varianten, die sie dann auch drauf haben. Man hat sie lange in die Tiki-Taka-Ecke geschoben.
Das ist für mich.
Hat dann einmal, ich mag mich noch erinnern, bei den Turnieren, wo sie die Heatmaps gezeichnet haben, vor dem Strafraum, war wie eine Hängematte gewesen, mit den verschiedenen Ballberührungen, 1000, weiss ich wie viel Pässe, aber kein Schuss auf das Goal. Das hat man schon auch zu denken. Ich glaube, das ist richtig, wenn man darauf reagiert. Das ist ein taktisches Konzept, das sehr lange funktioniert hat. Allerdings brauchst du die richtigen Leute, die das ausführen. Und wenn dann, ja, wie haben die Herren geheißen im Mittelfeld?
Iniesta, Xavi, Herr Busquets.
Und so weiter nicht mehr hast, musst du vielleicht etwas anderes machen. Das haben sie jetzt gemacht, mit dieser Spielweise. Blitzartig, ich habe einen Kollegen, der ist schnell mit dem Hund gelaufen, als er zurückkam, ist die Spanier 2 Goal geschossen, und er dann nicht gesehen hat.
Ist er bei so Albanien, Italien auch?
So schnell kann das
kurz gehen. Kurze Küche wahrscheinlich. Es gibt Seite, die Leute wissen. Das schnellste Goal von der EM-Geschichte, Nedim Bajrami aus Zürich, der für Albanien ein 1-0 geschossen hat.
Ich weiß
nicht, ob
mein Kollege das Goal gesehen hat oder nicht.
Also das ist auch so ein klassischer Fall, wo man geschwind noch einen Löffel holen in die Küche oder so. Und dann,
ein Löffel?
Ja, oder was weiß ich, was man in der Küche halt hat.
Trinkt man das Bier mit dem Löffel?
Bei uns im Sol. Wir sagen Heubürzli und wir trinken das Bier mit dem Löffel.
Ah, schon?
Sicher.
Ihr wisst mehr als wir anderen in dem Fall.
Hallo. Kein Wunder, haben wir so Höhenflüger rausgebracht.
Ich glaube, die Spanier hat man gar nicht so richtig auf dem Radar gehabt, weil man sich vielleicht ein bisschen zu wenig um sie kümmert und um genau zu wissen, was kommt da, was läuft da, was machen die. Man hat das Gefühl, ja, die sind jetzt ein bisschen weg vom Fenster. Andere werden als ganz grosse Favoriten gehalten. Nur gerade in Spanien, dort denkt es mir alles ein bisschen schneller. Also die merken, so funktioniert nicht, dann versuchen sie es mit einem neuen Weg. Wo dann zum Beispiel die Deutschen viel länger drauf rumgehaut haben, die ganze Spätzle-Connection. Wie viel Turnier, dass man denen eine Chance gegeben hat, um das nochmal und nochmal und nochmal versuchen, statt mal einen Schnitt zu machen. Wie die Spanier jetzt, die dann eben auch mit 16-Jährigen kommen, die haben dann den Mut, um die Leute einfach einzusetzen, während wir das Gefühl haben, das sind andere Nationen viel träger, die dann immer wieder den gleichen Leuten Chancen geben, die bewährten Kräfte. Ich frage mich dann einmal zum Beispiel beim Harry Kane bei den Engländern. Was ist da bewertet? Noch nie etwas gewonnen, obwohl er viel Goal schiesst.
Eben, er bereicht ja dann schon zwischen
den Ja, gut, aber man gewinnt nichts mit dem.
Also, bis jetzt?
Ja, viel Zeit hat er nicht mehr. Ist auch nicht mehr. Der allerjüngste. Wir sind jetzt bei den Spaniern, oder? Die haben dann schneller einmal genug von gewissen Leuten und sagen, das bringen wir neu. Geben dann eine Chance. Ob es dann so weitergeht, Spanier. Bei der letzten WM an Marokko gescheitert. Das hat dann auch zu einem heftigen Umbruch geführt, wieder, weil man dort gemerkt hat, so geht es einfach nicht. Also, die Gegner haben sich darauf eingestellt, man könnte so viel Pass spielen, wie man will. Und jetzt der frisch im Fußball, der überraschend kommt, viel angenehmer zum Schauen, weil das Kurzpassspiel, das kennen wir jetzt wirklich langsam. Und wenn es nicht mit Perfektion betrieben wird, also ich will eine Masterclass sehen, also wie von Manchester City. Das ist Masterclass. Dann passiert aber auch etwas.
Ich habe gemeint, du meinst das 1-0 von der Schweiz gegen Ungarn, wo 22 Pässe vorhergegangen sind. Drittmeiste Pässe seit 1980.
Ja.
Also,
ja,
wir sind eigentlich die neuen Spanier.
Nein.
Ah, nicht?
Okay. Sind wir nicht.
Wir haben leider den Rodri nicht, weil wenn du den hast, dann hast du eigentlich schon fast gewonnen. Das kennt man von Manchester City. Dort hat er logischerweise andere Mitspieler. Das ist ja das Schöne an der Nationalmannschaft. Es gibt keine Mannschaft, die perfekt ist. Auch die Spanier nicht. Aber die scheinen jetzt irgendwie eine Reihe gefunden zu haben, um so etwas ähnliches wie das Optimum rausholen aus diesen Möglichkeiten. Also mit diesen zwei Flügel, Jamal, der andere ist der Williams. Doch eher ungewohnter Name auf spanischer Seite, vielleicht für die, die jetzt die letzte Saison nicht so eng im Clubfußball verfolgt haben, der Kollege von Athletic Bilbao, der auch recht Wirbel machen kann. Ich meine, dann lassen sie Grimaldo draus, der mit Leverkusen gerade mal eine Sensationssaison gespielt hat. Also die Tiefe, du sagst es richtig, oder? Man hat sich nicht so gekümmert um die Spanier, weil mit der letzten WM sind sie so ein bisschen vom Radar gefallen, hat man das Gefühl. Das tut natürlich immer noch eine wahnsinnige Qualität, dummen ist das Lied auf der Hand. Und irgendwie scheint man jetzt also ein neues Selbstverständnis gefunden zu haben und sich eben auch gelöst zu haben von dieser alten Idee, also müssen zu spielen. Ich habe das Gefühl, irgendwo, du hast gesagt, die Deutschen haben lange daran festgehabt. Man war ja auch so ein bisschen gefangen gewesen, irgendwie von dieser Geschichte, wo man sich ja aber selber geschaffen hat. Also das ist ja irgendwie ein Ergebnis aus dieser Barca-Schule raus gewesen. In den späten Nuller und dann in den 10er Jahren. Vorher war ja Spanien nicht unbedingt dafür bekannt gewesen, dass man nur Ballbesitzfußball spielt. Das ist ja nicht so wie die holländische Schule, die sich jetzt auch aufgeweicht hat übrigens. Wout Weghorst, der unholländische Stürmer in der Geschichte des holländischen Fußball, der gestern für die Erlösung gesorgt hat mit dem 2-1 gegen Polen. Ich finde es jetzt schon einen Moment dauern, bis sich die Spanier befreit haben von diesen selbst auferlegten Umständen. Aber sie haben es gemacht und jetzt irgendwie in Kombination die Jungen und der Morata vorne und doch eine relativ stabile Mannschaft in der Defensive. Kroaten, ich glaube, die sind nicht so schlecht, wie man sie jetzt vielleicht zum Teil versucht zu machen, weil es doch eine deutlichere Geschichte war als erwartet. Ich glaube, von denen dürfen wir schon ein bisschen etwas erwarten. Also ja, von dem her, die Spanier haben eine Ansage gemacht, würde ich schon meinen. Die
Spanier haben eine Ansage gemacht. Und ich glaube, vor allem, was war das 3-0 von Carvajal? Ein Goal, das erzielt wird nach einer Flanke, zwar von einer linken im rechten Gut, oder einer Flanke, die nicht eben dann so kommt, sondern so.
Das ist sehr hilfreich im Podcast, wenn du da Handbewegungen machst, nicht so.
Ja, die Flanke, die von rechts kommt, kommt meistens von einem Rechtsfuß, die ist von einem Linksfuß.
Also weg vom Goal, hast du sagen. Und jetzt eher hin zum Goal.
Die ist eher hin zum Goal. Ja. Und Carvajal, man kennt ihn aus dem Champions League-Final.
Das Kopfballungeheuer aus dem Champions League-Final.
Dass man mit dem Fuß eben Derek Goal auch schiessen kann. Oder man muss nicht immer den Ball ins Goal tragen. Und eben der Tic-Tac-Fußball funktioniert dann, wenn du Leute hast, die den Ball auch mal in die Spitze transportieren können. Und dann brauchst du noch einen, der sie von dort aus rein tut. Das geht auch anders. Das hat man jetzt gesehen. Das ist erfrischend.
Wahrscheinlich mit den Engländern.
Die Engländer sind ein bisschen meine Lieblingssorgenkinder. Also ich schaue ja sehr gerne die Premier League, da sehe ich sehr viel mit von diesen Spielern auch. Und dann kommt der Southgate. Ich bin nicht begeistert vom Southgate. Er tut mich sehr, 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 sehr zurückhaltend. Wie viele Seher sind das gewesen? Mindestens 4. Das ist alarmierend für den Southgate, wenn ich das sage. Zurückhaltung. Die hat einen Spieler, der so frisch von der Leber weg. Der Bellingham, wenn der Match gesehen hat gegen
Serbien.
Gegen Serbien hat der Bellingham gesehen, wo also ziemlich respektlos drin ist gegen die doch robusten, verwegenen Typen zum Teil. Ein Auftritt, den man sich gewünscht hat. Aber er war fast der Einzige. Hinten drin waren sie recht gut, die Engländer. Aber gegen Führer hat der Foden zum Beispiel mit einem Fremdkörper gewirkt im Vergleich zu dem, was er in Manchester bei City zeigt, jeweils. Ist aber auch die Aufgabe vom Southgate, richtig Platz für das zu finden. Oder zu sagen, ich lasse nicht aus. Ja, dann wünsche ich mir zum Beispiel einen Cole Palmer,
der
sich auch mal in ein Dribbling reinwagt, dass der Foden nicht in ein Dribbling reingeht, das ist ein gutes Zeichen, weil der kann eigentlich alles. Das hat er bewiesen. Und wenn du die in so einer Mannschaft, wo sehr viele Anweisungen kommen, ich rede jetzt von City, wo die musst an gewisse Richtlinien halten, dann gleich noch kannst du als Kreativspieler auf dem Niveau bewegen, dann muss es möglich sein, dass es auch da geht. Vielleicht, was nicht die Engländer sind, dann einmal, das ist der Hase, der im Autoscheinwerfer liegt, einfach nur noch vor sich hin starrt, vor Ehrfurcht. Vielleicht ist der Effekt, aber ich meine, wenn einer Champions League gewinnt, mehrfach ein englischer Meister, wieso soll er so viel Respekt vor einer Europameisterschaft haben, dass er die Leistung nicht mehr herbringt?
Vielleicht ist der Respekt vor einem Bellingham.
Ja, das kann ich mir nicht vorstellen. Er könnte von dem profitieren, oder? Mit dem Mitspielen. Müsste ja, Bellingham braucht auch Resonanzkörper, die sein Spiel könnte aufnehmen und weitergeben. Dem zieht es aber einfach durch. Der sucht sich seine Partner, wo er seine Pässe kann spielen kann. Oder die Bälle abnehmen. Und dann müsste der Southgate einfach schnell reagieren. Die Serben sind dann schon recht robust. Und wo die angegriffen haben in der zweiten Halbzeit, haben sich Löcher aufgetan. Bei den Engländern nicht unbedingt der Abwehr. Die haben mir eigentlich gut gefallen. Gehi.
Stones
und so weiter haben es recht gut gemacht. Vorne drei im Mittelfeld, Trent Alexander-Arnold hat mich nicht überzeugt. Mit vorne der Foden hat mich nicht überzeugt. Am wenigsten überzeugt hat mich der Harry Kane. Und da frage ich mich einmal schon, der Mann hat noch nie etwas gewonnen. Schiesst aber einen Haufen Goal. Mhm. Also, wieso nicht einmal Ivan Toney probieren, der viel, viel raffinierter ist, mit den Füßen vor allem mehr Stand bringt. Schiesst nicht so viel Goal wie der Harry Kane in diesem Wettbewerb. Aber
ich glaube,
der Kane ist langsam auch sehr, sehr predictable, muss ich sagen. Also was der macht, das weiss man. Er ist kopfballgefährlich und er versteckt Penalty.
Nein, also du hast jetzt hast du vom Niklas Füllkrug geschwärmt die letzten Wochen und begrabst den Harry Kane. Das glaube ich ja nicht. Also Kane, gestern, glaube ich, ein Ballkontakt in der ersten Halbzeit, da müssen wir nicht diskutieren, dass das nichts ist, oder? Aber eigentlich ja ein Spieler, der eben mehr kann als ein Neuner sein. Also der ist ein Neuner, der spielen kann, der einen Ball mal schleppen kann, der das Spiel machen könnte. Das ist offensichtlich nicht gefordert. Muss vielleicht auch nicht, wenn du einen Bellingham hinten dran hast, der das wahrscheinlich noch mal ein bisschen besser kann. Aber dass man ihn nicht eingebunden bekommt, ja, das irritiert mich. Ivan Toney mit dem Kane vergleichen, ja.
Überhaupt nicht. Darum würde ich, also, den mal versuchen. Achtung, in der zweiten Halbzeit hat er Toney gebracht und gesagt, jetzt müssen wir etwas anderes machen. Weil die, natürlich macht der Kane Bell fest vorne. Aber das einzige Stilmittel, das er hat, ist nachher, er lässt sich dann wieder zurückfallen, wartet, bis noch einer berührt, dann lässt er sich fallen.
Ja, aber vielleicht braucht er auch ein bisschen Unterstützung.
Nein, ich, das mache, ist das Konzept. Halt
die fest, ich mache jede Wette, dass der Toney nicht besser wird funktionieren in dieser Mannschaft.
Das ist hypothetisch, weil dann müssen sie nochmal gegen die Serben spielen. Und man müsste dann mindestens eine Viertelstunde sehen oder so, dass er etwas machen kann. Ich erinnere an das Spiel gegen Island. Dort sind der, Alexander Arnold und der Toney gleichzeitig eingewechselt worden. Und es ist wie ein Ruck durch die Mannschaft, weil der Toney vorne einfach wahrscheinlich eben einen Haufen ganz anders macht als der Harry Kane, wo man kennt.
Aber, wenn ich mich richtig erinnere, hat man dann gegen Island, was natürlich ein Angstgegner ist für die Engländer, weil wir seit 2016 wissen, Zählbares hat man dann auch nicht rausgeholt. Nach dem
Nein, Messen. Es war einfach auch schon ein bisschen spät gewesen, dort, wo man sie dann gebracht hat, ganz am Schluss. Gut, die Engländer haben ja gewonnen. Also die haben den Turnierauftakt auch siegreich gestaltet. Nicht so überzeugend wie die Deutschen, aber das braucht es wahrscheinlich auch nicht. Also, aber ich wünsche mir vom Southgate insgesamt mehr Wagemut, dass die mal auftreten wie ein wilder Pirat und sagen, jetzt
machen wir es einfach.
Meine, jetzt gibt es ein Preisenkommando, wir überfallen das Schiff, nicht nur wir klauen auch noch Codebücher und übernehmen den ganzen Saftladen. Also ein bisschen mehr Selbstvertrauen und ein Auftritt, die sind dann auch schnell wieder, hat ja eigentlich ein gutes Zeichen gesetzt, indem er den Henderson nicht mitgenommen hat, wo das Paradebeispiel war in dem Mittelfeld von, der hat, glaube ich, noch nie einen Pass nach vorne gemacht. Also, das ist so Angsthasenfußball. Oh nein, das könnte gefährlich sein. Ja, richtig. Aber was der Bellingham macht, ist auch gefährlich. Der wagt etwas. Es geht nicht immer alles gut. Aber der gesamte Eindruck ist dann eben, oh, die können mit breiter Brust, Selbstvertrauen, versuchen etwas, dann müssen wir vorsichtig sein.
Also, was mir eigentlich optimistisch stimmt bei den Engländern, ist, dass der Southgate ja selber sagt, das ist sein letzter Versuch. Und wenn es nicht geht, dann ist es das wahrscheinlich gewesen.
Also dann macht
das heisst, mehr draus. Es wird irgendwann einmal dann, also ich gehe davon aus, dass man sich da schon noch mehr erhofft und auch noch irgendwie etwas vorhat, weil die Mannschaft ist sehr gut besetzt, hat immer gesagt, ja, in der Abwehr Harry Maguire nicht dabei, also dort muss man eben, also du hast den Gehe vorher angesprochen, wo man, wenn man die Premier League ein bisschen von Anfang an gesehen hat, dass der sehr vernünftige Saison gespielt hat, John Stones, Spieler ist wahnsinnig gut.
Ja, also links
Abwehr ist eigentlich okay genug, oder?
Sie haben eigentlich den Trippier links müssen laufen lassen. Der Trippier spielt bei Newcastle meistens rechts draussen. Dann fehlt noch der Shaw dort. Insgesamt einer, der links kann, auf der linken Aussenbahn. Der Trippier hätte dann immer wieder müssen die Richtung ändern. Es wäre dann das Gleiche gewesen wie bei den Spaniern, wo von links einer mit dem rechten Fuß geflankt hat, hat er aber nicht gemacht. Nicht ideal, aber immerhin stabil. Ich glaube, dort haben sie am wenigsten Probleme, obwohl man gemeint hat, dort hängen sie die grössten. Ich glaube nicht, dass sie dort sehr anfällig sind. Problematisch gesehen ist im Mittelfeld. Und beim Goalie, lustigerweise, obwohl der, weiß ich, wie viele Spiele ohne Gegengoal, da bin ich immer am Zittern, wenn dort irgendein hoher Ball in den Strafraum kommt. Mehr als unkonventionell.
Strahlt nicht die grosse Sicherheit aus, das ist ja so.
Nicht unbedingt.
Was aber sicher ist, es kommt jetzt der Endspurt.
Sind wir schon so weit?
Ja.
Gut.
Endspurt.
Ja, Stanley Cup. Wer hätte gedacht, dass das spannend wird? Die Oilers haben im vierten Spiel den ersten Sieg können landen, dann aber mit 8-1. Das sieht, das hat ein bisschen, macht der Anschein, dass es mehr dahinter ist als nur ein Sieg. Ist das die Wende?
Nein, klar. Also Florida ist einfach zu gut.
Ja, aber wenn du verlierst, verlierst du nicht 8-1.
Die verlieren jetzt nicht dreimal, ob du 0-1 oder 8-1-8 verlierst. Spielt überhaupt keine Rolle. Verloren ist verloren. Jetzt müssten sie nochmal dreimal am Stück verlieren. Das kann ich mir bei dieser Mannschaft mit dieser Abzocktheit schlicht nicht vorstellen. Und so gut sind die Oilers dann am Schluss gleich nicht. In Le Mans, Ferrari hat etwas gewonnen. Das kennen wir aus der Formel 1. Nur anekdotisch. In Le Mans ist Ferrari jetzt wieder für ein Jahr Nummer 1.
Le Mans ist grossartig zum Zuschauen, 24 Stunden Rennen. Man kann die ganze Nacht durchschauen, wenn man will.
Wieso sollte man das wählen?
Es ist einfach das Le Mans, das hat so einen Anstrich von einem absoluten Klassiker,
nicht
wie heute. Aber das ist noch, ja, es klingt jetzt blöd, Racing in der Reinkultur stimmt auch nicht mehr, oder? Aber die Idee von Le Mans ist natürlich schon, dass dort mit den Fahrzeugmodellen, die es hat, Eben auch wer den Film gesehen hat, Le Mans 66 zum Beispiel, sehr empfehlenswert. Matt Damon, Christian Bale, wirklich unterhaltsam. Und dort geht es ein bisschen darum, eben Ferrari, ich glaube zum 11. Mal jetzt gesamtwertig gewonnen, hat es das zweite Mal hintereinander wieder. Ist schon sehr spannend wieder, was die dort machen mit was heißt Toyota, Ferrari, Cadillac, mehrere, die um den Sieg mitfahren. Früher hat man einfach geschaut, ob Toyota über die Runde kommt und wenn sie das gemacht haben, haben sie gewonnen. Also es bietet schon viel und man hat zum Beispiel sich können in der Nacht 4,5 Stunden Safety Car geben.
Genau.
Weil es dermassen geregnet hat. Was ich nicht empfehlen würde, ist auf Le Mans selber zu gehen, weil das ist, glaube ich, tatsächlich ziemlich schwierig, um dort irgendeine Unterkunft zu finden, außer man ist von Porsche eingeladen oder so, oder wählt den Zeltplatz, aber wenn es dann schifft, das jetzt gemacht hat, also giftig. Lieber am Fernsehen schauen. Gut, wir wollen schnell machen.
Ja, ich gebe dir gerade noch einen. Golf, Rory McIlroy. Steht mit leerer Hand da am Ende.
Unglaublich.
US Open.
Pinehurst Number 2, wahnsinnig schwieriger Platz, zurecht gemacht mit Waste Areas, das heisst nicht richtige Bunker, aber so irgendwie, man hat das Gefühl, unpflegte Gegenden.
Gröllhalden.
Richtige wilde Gräser und so weiter, wo sich die Profis zäh ausbissen haben. Winning Score war minus 6, was für die Profis fast schon eine Offenbarung ist, wenn sie nicht irgendwie 20 unterspielen. Und McIlroy auf den letzten 4 Löchern 3 Bogies, so hat er den Titel vergeben.
Verreckt.
Da fragt man sich schon. Bryson DeChambeau nachher wirklich verdient gewonnen, aber Rory. So, tippen wir noch. Schweiz-Schottland am Mittwoch.
Es wird mühsamer als gedacht, weil die Schotten jetzt alles werden reinschmeissen, aber es gibt ein eins noch. Schär. Ich bleibe jetzt einfach dabei. Irgendwann fällt die Kugel auf schwarz. 1-0 Schär.
Ja, ich hoffe auf ein bisschen mehr Spannung und insgeheim, dass die Schotten doch noch etwas zu laufen bringen. 2-2.
Ui!
Wer Goal schießt, ist mir wurscht.
Gut, sind wir gespannt. Wir hören. Bis dann.
Bis dann.
Adieu.
Pro und Konter.